Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Trotzdem ein paar Zahlen vorneweg, damit wir wissen, um wen es heute geht und wer gemeint ist, wenn gleich das Kamel durchs Nadelöhr geht. Das Gesamtvermögen der Deutschen beträgt geschätzt rund 5 Billionen Euro. Das ist eine 5 mit 12 Nullen und gleichzeitig eine sehr beruhigende Nachricht. Denn im Durchschnitt hat jeder Deutsche dann rund 130.000 Euro auf seinem Konto. Stimmt ja nicht. Also mein Kontostand jedenfalls bleibt weit dahinter zurück. Die vermögendsten 10% der Deutschen halten über die Hälfte dieser 5 Billionen Euro. Da man über Geld aber nicht spricht, kann man das eben auch nur schätzen. Die Datengrundlage über die Hochvermögenden in unserem Land ist ungefähr so gut wie die Datengrundlage über die Uromis Vica, einer kürzlich auf den Salomonen entdeckten 45 Zentimeter langen und 1 Kilogramm schweren Riesenratte. Ein niedliches, pelziges Geheimnis. Noch ein paar andere Zahlen. Die Armutsquote in unserem Land liegt bei rund 16%. Als arm gilt laut aktuellem Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung zum Beispiel ein Single, der weniger als 917 Euro netto im Monat zur Verfügung hat, oder eine vierköpfige Familie mit, alles zusammengerechnet, weniger als 2.300 Euro netto. Wenn Sie jetzt knapp darüber liegen, ist das noch lange kein Grund, sich zu entspannen. Denn die Armutsrisikoquote steigt seit 20 Jahren kontinuierlich. Parallel zum Index übrigens, der die Ungleichheit der Vermögensverteilung misst. Na, arm oder reich? Die Frage nach der Verteilung der Mittel und Möglichkeiten bewegt unser Land. Sie entscheidet Wahlen und bestimmt unser Gefühl, ob wir in dieser Gesellschaft gerne so gut weiterleben wollen oder ob es für jeden ein bisschen mehr sein könnte. Gerechtigkeit, meine ich, oder Geld. Mit so etwas wie dem ewigen Leben hat die Frage von Arm und Reich allerdings nichts mehr zu tun. Oder glauben Sie ernsthaft, Ihr Kontostand hätte Auswirkungen darauf, wie es nach Ihrem Tod mit Ihnen weitergeht? Und jetzt hören Sie mal, ob Sie gemeint sind. Der Predigttext für diesen Sonntag steht im Markus-Evangelium. Und als er hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst niemanden berauben. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann selig werden? Jesus sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Gott, der Herr, segne dies sein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, dieser biblische Text ist ein Brocken, Stein des Anstoßes und eine große Versuchung mit einer langen Wirkungs- und Auslegungsgeschichte. Er macht es einem durch seine Kompromisslosigkeit aber auch ziemlich leicht. Ich könnte zum Beispiel die Zahlen des Anfangs fortschreiben. Es wäre einfach, mich jetzt über die Reichen, das obere Dezil zu empören, die Zustände anzuklagen, Umkehr und Umverteilung zu fordern und einer fröhlichen Armut das Wort zu reden mit dem Verweis auf das Reich Gottes. Das wäre aber auch ganz dünnes Eis, auf das ich mich da begeben würde. Denn, ehrlich gesagt, selbst für mich, Pfarrer, verbeamtet, A13 und mit einer schicken Dienstwohnung, könnte es hin und wieder doch ruhig auch noch etwas mehr sein. Mindestens wie in der bayerischen Landeskirche vielleicht A15. Die Radikalität Jesu verlangt uns eine gehörige Portion Wahrhaftigkeit ab. Eine Selbstprüfung. Wie diesem Mann, der mit den allerbesten Absichten am Ende im Kopf doch seine Rechnung aufmacht, seinem Herzen die Gefolgschaft verweigert und traurig hinter Jesus dann eben zurückbleibt. Anstatt mit Jesus auszurufen, ja, ja, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen, wirft mich dieser Text ja selber um. Da bin ich raus, da gehe ich nicht mit. Ja, schon auch betrübt und ein bisschen traurig. Traurig, weil ja diese Faszination bleibt, die von dieser Kompromisslosigkeit Jesu ausgeht und von den Geschichten, die man so hört, und die von den Menschen handeln, die das heute noch gewagt haben, alles aufzugeben, allen Besitz wegzugeben, ins Kloster zu gehen, einem inneren oder äußeren Ruf zu folgen, sich einer Sache zu verschreiben mit Herz und Seele, die ihren eigenen metaphysischen Hunger nicht mit halbgarem Fastfood stillen, sondern das wollen, was satt macht, und dafür alles aufgeben, was sie haben. Wie eindrücklich waren vor einem Jahr die Tage im Gethsemane-Kloster, ihr lieben Thema, die ihr gemeinsam verbracht habt, und die Gespräche zwischen euch und den Mönchen, den Brüdern, die Gebetszeiten, die Stille, die Einfachheit, das alles. Ein geistlicher Einschlag und eine Erinnerung, die bleiben wird. Am liebsten wärt ihr ja in diesem Jahr auch schon wieder hingefahren. Liebe Gemeinde, für mich ist das ein Indiz. Wir alle sind wie dieser eine auf dem Weg. Vielleicht nicht mehr mit der existenziellen Not, die in der konkreten Frage nach dem ewigen Leben verborgen liegt, aber mit der Frage nach dem echten Leben, das dem Ewigen doch beachtlich nahe kommen kann. Ein Vorgeschmack aufs Himmelreich schon hier und jetzt, in dem, was wir Alltag nennen. Mit einer Sehnsucht nach Sinn sind wir auf diesem Weg immer noch. Auf der Suche nach etwas, das bleibt, im Wechsel der Moden, Geschmäcker, Ansichten und Meinungen. Es darf schon ein bisschen mehr sein. Ein bisschen mehr also, als uns dieses Leben mit seiner Sicherheit geben kann. Wir sind, jeder von uns, dieser auf dem Weg. Mit einer untrüglichen Ahnung, dass die Versprechen unseres materiellen Überflusses, in dem wir ja zweifellos leben, immer nur halb eingelöst werden. Und dass die faulen Kompromisse unser Leben fad und mittelmäßig werden lassen können, das gestehen wir uns ein. Manchmal heimlich. Und dass das alles das echte Leben dann irgendwie nicht ist. Liebe Gemeinde, das bedeutet allerdings nicht gleich, dass es nicht schön und lebenswert wäre. Überhaupt nicht. Aber es ist eben nur mal mehr aufregend, mal weniger echt und bleibt irgendwie durchschnittlich. Wir machen in unserem Kopf die Rechnung auf und geben uns bescheiden mit dem metaphysischen Spatz in der Hand zufrieden. So ist unser Leben. Liebe Gemeinde, so ist nicht immer unser Leben. Und so ist nicht jedes Leben. Aber oft genug ist es so, und viel zu viele sind es, meins jedenfalls, ist auch so ähnlich. Das sind nun mal die Fakten. Und da hat der Kontostand erst einmal gar nichts mit zu tun. Auf diesem Weg begegnen sich nämlich beide an dieser Stelle, Arme und Reiche. Gott hat sie alle geschaffen, das weiß schon die biblische Weisheit. Es ist doch nicht immer der Reichtum, der uns bindet. Und es ist auch nicht die Armut, die uns freier und unabhängiger macht. Ganz im Gegenteil. Reiche und Arme fragen beide, was soll ich tun? Wie soll ich leben? Und beide tun es oft nicht. Und selbst die Jünger, die längst alles aufgegeben haben und sich und ihr Leben Jesus ganz verschrieben haben, sind ja entsetzt. Wenn schon nicht dieser, wer dann? Irgendetwas fehlt offensichtlich immer. Das ist aber noch nicht alles. So sehr die Erfahrung Jesus recht gibt, aus der er dieses starke Bild vom Kamel, das sich quetschend zwar, aber immerhin durchs Öhr der Nadel zwängt, zeichnet, es gibt auf dem Weg noch einen Abstand zwischen ihm und Gott. Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Dieser Gott ist Vorzeichen und Klammer all unserer Erfahrung. So sehr die Fakten für sich sprechen, wie sehr wir auch denken mögen, dass unser Leben nun einmal so ist, wie es ist, und wir uns eh nicht mehr ändern können, bei allen Verzerrungen und Täuschungen, Spiegelungen und Reflexionen, dem Schatten und dem Licht, das ist nicht alles. Da ist noch was. In der Mitte. Bei den Menschen ist's unmöglich. Mag sein. Aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies tägliche, beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist's aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich häng mich an den Hals oder Fuß Christi, wie die Sünderin. Ob ich auch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater, dieses Anhängsel muss auch noch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Wenn schon Martin Luther nicht, wer dann? An der Radikalität Jesu können wir Menschen nur scheitern. Aber nur diese Radikalität macht uns gleich, wie wir in seinem Sterben und Auferstehen gleich sind in Christus. Arme und Reiche, befreit schon jetzt zueinander. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.